Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen bei der Nachspielzeit. Das ist die Folge 14. Wir sprechen heute über das Buch der VfB Stuttgart und der Nationalsozialismus. Mein Name ist Ron, auf Twitter bin ich der @brustring1893 und es sind sehr interessante Gäste heute da zu einem sehr, sehr interessanten Thema, das auch in den letzten Wochen ja nochmal etwas an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Zunächst möchte ich es mir aber nicht nehmen lassen, endlich den Transferhammer der Wintersaison hier in der Nachspielzeit zu begrüßen. Hallo Daniel.
Hi Ron, hallo liebe Zuhörer. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt zur ersten Folge gekommen sind.
Das ist richtig, umso mehr freue ich mich aber, dass es endlich soweit ist und würde vorschlagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst.
Ja, sehr gerne. Also nochmal hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuhörerin. Ich bin Daniel, bin 22 Jahre alt, habe auf Twitter den recht unspektakulären Handle Dani_PLF. Und auf Instagram Dani_Palfi, wo ich nach jedem Spieltag immer ein, zwei Bilder hochlade und versuche einfach die Gefühlslage und die Emotionen, die so nach jedem Spieltag im Moment mitschwingen, ein bisschen in Worte zu fassen. Es erübrigt sich noch irgendwie groß zu sagen, glaube ich, dass ich VfB-Fan bin, VfB-Anhängerin bin und den VfB im Herzen trage. Ich glaube, ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht in dem Podcast. Bin sehr, sehr, sehr froh, fester Bestandteil jetzt oder freue mich sehr darüber, fester Bestandteil der Nachspielzeit sein zu können. Und vielleicht erinnern sich manche Hörer ja noch, es ist ja nicht die erste Folge, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Da gab es ja schon eine letztes Jahr im Mai, knappe 3 Stunden, glaube ich.
Ja, so ein kurzer Rückblick.
Ja, dann wissen die Leute eigentlich schon noch, was sie erwartet.
Richtig, ob es immer 3 Stunden werden, das wollen wir euch nicht androhen, aber nichtsdestotrotz, wir sind eingespielt und freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Wir haben uns einiges überlebt, haben auch uns Zeit gelassen, da ein paar Dinge zu planen. Ich glaube, da kommen ein paar ganz coole Sachen. Bevor wir jetzt ins Gespräch reingehen mit unseren Gästen, noch kurz 2 Hinweise. Zum einen gibt es auf Twitter auch einen eigenen Handle für die Nachspielzeit. Den findet ihr unter @podcastvfb. Und wer gerne online nochmal was über uns nachlesen möchte, über die Nachspielzeit, über Daniel und mich, der kann das einfach unter der URL nachspielzeit.online tun. Dann kommt er direkt auf die Seite, wo auch immer die aktuelle Folge ist.
So, und bevor wir uns dann jetzt zu unseren Gästen bewegen, hoffen wir natürlich, dass ihr in dieser neuen Konstellation auch viel Spaß haben werdet. Und freuen uns jetzt erstmal, dass es gemeinsam losgeht und wünschen euch viel Vergnügen beim Hören der ersten gemeinsamen Folge.
Und dann holen wir mal unsere Gäste dazu. Hallo Gregor.
Hallo.
Und hallo Lennart.
Hallo.
Es freut uns wahnsinnig, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, Gregor, deine Arbeit zum VfB Stuttgart und im Nationalsozialismus. Würde aber ganz klassisch mal einsteigen, indem ihr euch einfach vorstellt und denke, dass wir mit Lennart anfangen, den eigentlich jeder kennen sollte. Nichtsdestotrotz vielleicht noch ein paar Worte zu dir, Lennart.
Genau, ich mache das ganz kurz. Ich heiße Lennart, ich mache seit 3 Jahren, 3,5 Jahren mit anderen VfB-Fans zusammen den Podcast rund um den Brustring, zu dem auch ein Blog dazu gehört. Und ich habe mich schon, interessiere mich auch schon lange für das Thema und habe auch schon immer verfolgt, was der VfB dazu macht bzw. nicht macht. Ja, und freue mich einfach, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit dem Gregor und mit euch darüber zu reden.
Genau, du hattest ja unabhängig von der Vorbereitung, die der Daniel und ich gemacht hatten, dich auch mit dem Buch beschäftigt. Mhm. Da sind wir zum Glück irgendwann mal in den letzten Wochen drüber gestolpert, dass wir da alle aktiv waren und haben uns dann kurz entschlossen, einfach zusammengetan, um die Folge heute aufzunehmen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, den Gregor ein bisschen näher kennenzulernen. Stell dich doch einfach mal vor.
Ich heiße Gregor Hofmann. Ich komme aus der Nähe von Bayreuth, so 80 Kilometer nördlich von Nürnberg ungefähr. Habe in Freiburg studiert, Politik und Geschichte der Neuzeit und bin jetzt seit einem Jahr ungefähr wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. Und habe in meiner Masterarbeit den VfB im Nationalsozialismus unter die Lupe genommen und freue mich, dass ich heute mit euch darüber reden darf.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Wir müssen natürlich, bevor wir jetzt einsteigen, noch fragen, Fußballfan ja oder nein? Und wenn ja, für welchen Verein schlägt denn das Herz?
ja, durchaus. Also ich verfolge die Bundesliga und würde auch sagen, dass ich einem Verein nahestehe, dessen Vergangenheit, wie sich das für einen Historiker gehört, ruhmreicher als seine Gegenwart sich gestaltet.
Welcher Verein könnte das wohl sein?
Und ja, also ich bin auch seit der E-Jugend dem Amateurfußball verbunden. Sei es jetzt als Ehrenamtlicher bei meinem Heimatverein oder als Spieler bis jetzt in München auch,
ja. Ja, hervorragend.
Kannst du uns noch ein bisschen sagen, wo man, ob du im Internet irgendwo unterwegs bist oder wo man über deine Arbeit oder über dich etwas online finden kann?
Also ich bin ehrlich gesagt relativ faul, was meine Online-Präsentation angeht. Ich habe keinen Twitter-Account, ich bin auch nicht bei Facebook. Von daher ist das, was man findet, wenn man mich googelt, vermutlich das ist alles, was abzuschöpfen ist.
Dann wollen wir doch mal einsteigen in das Buch. Das Buch ist im Hofmann Verlag erschienen, hat 180 Seiten und du hast schon gesagt, das ist die Masterarbeit. Die erste Frage, die sich da natürlich stellt, wie bist du auf das Thema gekommen? Ist es aus eigener Motivation heraus entstanden oder gab es da Impulse von außen zum Beispiel, die dich da inspiriert haben?
Also ich würde sagen, so halb-halb. Ich habe 2015 beim VfB im Rahmen von meinem Masterstudium ein Praktikum gemacht, einfach weil ich zufällig auf diese Stellenanzeige gestoßen bin und mich das interessiert hat, dass der Verein in seinem Archiv oder in der historischen Abteilung, wie das bezeichnet war, ein Praktikum anbietet, und war dann für 3 Monate in Stuttgart und der Verein hatte, soweit ich das beurteilen kann, durchaus auch vor, das Thema anzupacken und in irgendeiner Weise aufzuarbeiten. Und ich hatte kein Thema für die Masterarbeit, aber einen sehr fußballaffinen Professor als Betreuer, den Professor Brüggemeier, der auch zum Beispiel über das Endspiel 54 in Bern schon gearbeitet hat. Und so sind wir zusammengekommen.
Okay, war das tatsächlich dann auch so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, wirklich was im Sport machen zu wollen, dann aufgrund deines Studiums und des Werdegangs?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Wenn sich das jetzt nicht ergeben hätte, dann hätten sich mit Sicherheit auch andere Themen angeboten, aber ich hatte mich in meinem Studium im Master auf den Nationalsozialismus schon spezialisiert und mit dem Praktikum oder der Masterarbeit hat sich natürlich dann das ergeben, dass ich das mit dem Fußballinteresse verbinden lässt und ich finde es auch einfach eine sehr interessante und lohnenswerte Richtung.
Was ich nur nach der Lektüre deiner Arbeit bestätigen kann, da steckt so viel drin, wir werden ja jetzt dann nach und nach darauf kommen, was aber wirklich auch interessant ist, weil man diese Zeit, finde ich zumindest für mich, unter diesem Aspekt, wie ist es denn bei einem Verein, jetzt in dem Fall dem VfB, so gelaufen, auch nochmal viel rausziehen kann, was so die gesellschaftlichen Strömungen waren und wie die Lage damals war und so weiter. Also von daher, ja, wirklich sehr interessant.
War das dann auch das erste Mal, dass du Kontakt mit dem Archivar des VfB hattest, Florian Gauss?
Also der Florian Gauss war sozusagen mein Vorgesetzter ja während des Praktikums. Und von daher kannte ich ihn schon, als ich die Masterarbeit geschrieben habe oder dafür recherchiert habe. Und man muss wirklich sagen, das ist ein absoluter Experte oder die absolut richtige Besetzung und der hat mir wirklich sehr viel erleichtert und sehr viel geholfen. Also hat sich auch sehr bemüht, da noch neue Quellen zugänglich zu machen, und der war mir echt eine sehr große Hilfe, genau.
Lennart, du hattest auch eine Frage.
Ja, genau, und zwar zum Thema auch Recherche und Quellenlage. Was mir auch aufgefallen ist und was ja auch immer noch thematisiert wird, ist, dass die Quellenlage leider sehr, sehr schlecht teilweise war, gerade irgendwie was Personen anging. Hat das auch was deiner Meinung nach damit zu tun, dass diese mit dieser Aufarbeitung erst sehr spät begonnen wurde?
Jein, also ich glaube, man muss zuerst mal konstatieren, dass wir halt über einen Sportverein mit ungefähr 1000 Mitgliedern reden. Das heißt, das ist nicht so organisiert, wie das heutzutage beim Bundesligisten der Fall ist. Mit Sicherheit gibt es einen Unterschied zwischen einem Amateurverein in der letzten Klasse und den Clubs, die zu der Zeit schon oben mitgespielt haben. Aber ich glaube, dass man schon vor Problematiken steht, wie der Kapitän nimmt nach einem wichtigen Spiel dann den Wimpel mit heim und dann ist der halt daheim und ist auf dem Dachboden und vielleicht ist er noch da, vielleicht aber auch nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht zugänglich und so weiß niemand was von diesem Spiel. Oder der Schriftführer nimmt die Protokollbücher mit heim und da liegen sie dann. Und möglicherweise gibt es 44 einen Bombentreffer und dann sind die weg und dann wären sie auch schon 1960 weg gewesen. Möglicherweise ist es schon so, dass danach auch mal noch was weggekommen ist. Da will ich aber gar keine böse Absicht oder so unterstellen, sondern möglicherweise ist es einfach so, dass dann das Bewusstsein auch nicht da ist. Die Vereine sind ja erst seit wenigen Jahrzehnten, sage ich mal, dabei, wirklich sich mit ihrer Geschichte irgendwie intensiv zu befassen. Vor 20, 30 Jahren gab es kein Vereinsmuseum, gab es vielleicht kein Vereinsarchiv. Und das heißt natürlich auch, dass wenn ein Hausmeister irgendwo ein Regal voller alter Akten entdeckt hat, die nach seiner Meinung weg können, dann hat er die einfach möglicherweise entsorgt. Und ich weiß natürlich nicht, was da noch mehr da gewesen wäre, wenn man diese Arbeit vor 20, 30, 40 Jahren begonnen hätte.
Ja, ist natürlich hypothetisch, klar. Ja.
Okay, aber nichtsdestotrotz ein paar Quellen gab es. Ich glaube, wir kommen nachher auch nochmal drauf, wie du da quasi auf die Jagd nach den Quellen gegangen bist. Eine ist ja die Haga-Chronik, die relativ große Bekanntheit hat, die jetzt auch gerade ausgestellt wird im Rahmen der Ausstellung zu 125 Jahren VfB, da kann man sich die angucken. Die war wahrscheinlich zumindest ein guter Startpunkt, oder?
Ja, absolut. Also das ist ein absoluter Glücksfall, dass es die gibt, weil sie wahnsinnig viel zusammenführt. Also man muss sich das so vorstellen, das ist eine, vielleicht 10 cm hohes Fotoalbum, in das wahnsinnig viele Fotografien, Zeitungsartikel, Briefe, Zeichnungen, Unterschriften oder Autogrammsammlungen von internationalen Freundschaftsspielen eingeklebt sind, die einen auch auf das andere, ein oder andere Ereignis einfach aufmerksam macht, das einem sonst möglicherweise durch die Lappen gegangen wäre und die einfach ganz, ganz viel Informationen preisgibt über die Zeit.
Was ich jetzt in deinem Buch auch gelesen hatte, dass da viel auch geschwärzt ist oder geschwärzt wurde in dieser Chronik. Kann man irgendwie eruieren, was da genau geschwärzt wurde? Sind das Namen? Sind das vielleicht auch Sachen, wo dann irgendwann man sich gedacht hat, oh, das wollen wir nicht, dass die Nachwelt das erfährt oder der Herr Hager? Also eher politische Sachen. Lässt sich das irgendwie aus dem Kontext irgendwie erschließen, was da geschwärzt wurde und warum?
Also ja, es sind vor allem politische Sachen. Und was dann geschwärzt wird, das sind dann tatsächlich einfach so Sachen wie Hakenkreuze oder mal eine Grußformel, wo man natürlich davon ausgehen kann, dass es halt einfach Heil Hitler heißt. Und so Dienstgradbezeichnungen, typische NS-Floskeln, würde ich jetzt mal sagen, manchmal sind auch, oder in seltenen Fällen sind auch ganze Artikel oder Fotos oder Zeichnungen oder was auch immer überklebt. Mhm. Das ist natürlich schon ärgerlich und für die Arbeit lästig, weil man sich natürlich irgendwie, kann ja sein, dass da drunter was sehr Aufschlussreiches liegt, aber man kann es ja nicht einfach aufreißen. Mhm. Aber es ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle gar nicht so gravierend, weil es eben Sachen sind, von denen jemand offensichtlich kurz nach dem Krieg empfunden hat, er muss es irgendwie tilgen oder schwärzen, eben irgendwelche NS-Symbole oder Grußformeln, aber vom Wert jetzt für die Erkenntnisse dieser Arbeit ist es überschaubar, würde ich sagen.
Hm. 1953, also wenn wir zu dem Thema Quellenlage und mehr oder weniger den Vereinschroniken und den Festschriften kommen, hieß es ja auch am Ende, dass die nicht sportlichen Aspekte weitestgehend außer Acht gelassen wurden, mit Zitat, Wellen der politisch bewegten Zeit um 1933. Wie würdest du denn den bisherigen Umgang des VfB mit dem Thema Nationalsozialismus betrachten?
Also ich würde zunächst mal sagen, dass gerade wenn man diese Chronik von 1953 sich anschaut, das eine ganz typische floskelhafte Formulierung für diese Zeit ist. Also wenn ein Sportverein in den 50ern eine Jubiläumsschrift herausgibt, dann sind solche Formulierungen echt typisch. Was die weitere Aufarbeitung angeht, hebt sich der VfB, würde ich sagen, jetzt auch nicht unbedingt sehr von den anderen großen Sportvereinen ab. Also die Monographie das Aufarbeitungsbuch kommt jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo das bei vielen Vereinen schon vorliegt, bei manchen auch noch nicht. Und davor war es eben so, dass solange Personen, die diese Zeit miterlebt haben, entweder selber dem Verein vorgestanden sind oder zumindest so eine Deutungshoheit über seine Geschichte reklamiert haben, war das natürlich schwierig, das aufzuarbeiten. Und das zieht sich eigentlich noch bis hin in die, ja, würde ich sagen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, bis dann eine kritische Öffentlichkeit allmählich eben diese Beschäftigung auch eingefordert hat im Falle von großen Fußballvereinen.
Meinst du damit dann vielleicht auch die Studie, die 2005 rausgekommen ist, Fußball unterm Hakenkreuz? Hat diese Studie irgendeine Rolle dann in der Aufarbeitung gespielt?
Das würde ich schon sagen. Also wenn der Fußballverband oder ich glaube er ist sogar der größte Sportverband der Welt, nennt sich ja, glaube ich, der DFB sogar, wenn der ja auch auf öffentliche Nachfrage hin ein solches Buch in Auftrag gibt oder die Recherchen zu einem solchen Buch unterstützt, dann hat es auf alle Fälle eine Signalwirkung und hat natürlich auch medial den Blick darauf gelenkt, dass da was ist, was es in irgendeiner Form zu untersuchen gilt.
Wurde darin der VfB auch groß erwähnt? Oder war das, oder wie wurde damals das Buch aufgebaut im Vergleich mit dem Werk, das am Ende jetzt rausgekommen ist, von dir?
Also der VfB ist da in mancher Hinsicht erwähnt worden. Das Thema war ja der DFB und darauf lag natürlich auch der Hauptfokus, aber die Vereine sind an manchen Stellen vorgekommen, so auch der VfB. Unter anderem mit Gustav Bluthart, der glaube ich 1934 als VfB-Jugendleiter zum Verband oder eben dann zum GAU Württemberg gewechselt ist, aber auch der damalige Vereinsführer Hans Kiene und in diesem Gefolge ist der VfB ja auch als sogenannter NS-Vorzeigeverein eingeschätzt worden.
Ist es denn so, dass jetzt deiner Recherche nach da schon aber auch eine Entwicklung stattgefunden hat, wie man sich beim Verein damit beschäftigt bis hin zu heute. Ich meine, wir haben jetzt kürzlich die Stele da enthüllt bekommen, sozusagen vom Vereinsheim, um an die ausgeschlossenen Mitglieder zu erinnern. Also da hat sich ja wirklich was getan, war aber halt dem Gefühl nach zumindest über die Jahre doch ein Prozess, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es natürlich jetzt nur für die letzten 3 Jahre, seitdem ich so einen Einblick habe, auch irgendwie aus der Innenperspektive sagen. Aber ich glaube schon, dass längere Zeit, gerade was jetzt irgendwie die 80er, 90er, vielleicht auch noch die frühen 2000er Jahre angeht, vielleicht eher so eine abwartende, abwehrende Haltung dominiert hat. Man weiß, da ist irgendwas, klar, die damals handelnden Personen sind möglicherweise noch einem selber persönlich bekannt, wenn man beim Verein arbeitet oder beim Verein Verantwortung trägt. Und es ist natürlich was Unangenehmes, was man dann auch vielleicht nicht so gern anfasst. Andererseits muss man ja auch sagen, dass es eben auch einfach nicht Thema war. Also dass die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt das ja einfach nicht auf der Agenda hatten, weil es halt auch von der Öffentlichkeit gar nicht eingefordert worden ist.
Mhm. Aber wie ist das halt beispielsweise? Ja, Entschuldigung.
Achso, ja, nee, aber ganz klar, also da gibt's mit Sicherheit eine, wie ich finde, eine positive Entwicklung hin zu einem offenen und zu einem offenen Umgang und vor allem auch zu einem aktiven Handeln. Also man nimmt nicht nur zur Kenntnis, aha, da gibt es ein Buch, das liegt jetzt auf dem Tisch, damit ist der Fall erledigt und das Kapitel kann geschlossen werden. Wir haben ja was getan, sondern es geht eben weiter. Man kümmert sich um die ausgeschlossenen Mitglieder, versucht da eine Recherche in Gang zu bringen, setzt eben ein Signal mit der Stele und so weiter.
Ich wollte nur gerade sagen, mir ist das halt da aufgefallen bei diesem Buch 100 Jahre VfB, was ich mir irgendwann mal bei eBay gekauft habe, wo dann noch dieses VfB-Lied, auf das wir später mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen, relativ kommentarlos abgedruckt ist. Und das war aber halt auch, das kam 1993 raus, logischerweise, und dann wahrscheinlich aber auch vom ganzen Umgang mit dem Thema, glaube ich, auch ein Abbild halt der Zeit wiederum. Weil ich glaube, diese Wehrmachtsausstellung, diese ganze Diskussion darüber, die war ja, glaube ich, Mitte der 90er. Und das kam mir dann auch alles noch erst.
Ja, klar, absolut. Also man sieht, glaube ich, schon eine Linie, dass es von 1953, wo es mehr oder weniger in zwei Sätzen abgehandelt wird, über das 100 Jahre VfB-Buch zum Beispiel, wo dem zumindest schon mal in irgendeiner Form Aufmerksamkeit zuteil wird, über die Chronik von 2012 zum 120-Jährigen, wo es dann schon mehrere Seiten gibt, wo man sich auch explizit eben dieser Thematik stellt und auch eine Einschätzung von Nils Habermann einholt auf einer Seite, dass es da eine Entwicklung gibt, die jetzt eben auch mal zu einer noch differenzierteren und ausführlicheren Aufarbeitung geführt hat.
Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie sah denn die Arbeit am Buch ganz praktisch aus? Also kann man sich das so vorstellen wie bei Herr der Ringe, wo Gandalf in den Keller geht und riesen alte Wälzer wälzt? Oder wie hast du recherchiert? Was hast du so gemacht da?
Also ich habe tatsächlich, glaube ich, für eine Masterarbeit doch relativ viel Zeit im Archiv verbracht und habe dafür natürlich auch entsprechend lange gebraucht und habe nach so einer kurzen Planungsphase erstmal das Archiv vom Verein selber genutzt. Das heißt, einerseits die Vereinsnachrichten vor allem, die für die 1920er Jahre vor allem vorgelegen haben und die echt einen differenzierten Einblick in den Verein und das, was halt den Verein zu der Zeit bewegt hat, ermöglicht haben. Dann gibt es im VfB-Archiv eine Kiste mit Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt die schon angesprochene Haga-Chronik zum Beispiel und eine ganze Reihe von anderen kleinen Versatzstücken, die man da noch gefunden hat. Und dann ist ein großer Teil der Arbeit fußt auf öffentlichen Archiven. Das heißt, ich war im Stadtarchiv in Stuttgart, wo zum Beispiel die Protokolle vom Beirat für Leibesübungen auf Mikrofilm vorliegen. Das heißt, also es ist sozusagen so eine Art Sportausschuss während der NS-Zeit. Dann gibt es dort die Akte mit den meisten Infos zur Platzfrage unter anderem, als der VfB eben Mitte der 30er ein neues Vereinsgelände erhält. Und auch da noch weitere kleinere Einheiten, die von Interesse waren. Ich war im Staatsarchiv in Ludwigsburg, wo unter anderem die Spruchkammerakten von der Entnazifizierung liegen, und im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart, wo so Schriftverkehr mit Ministerien und so weiter einzusehen war. Also ich war durchaus sozusagen im Keller und habe in alten Büchern gelesen, das kann man schon so sagen, ja.
Du hast es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Wie empfandest du denn dann die Zusammenarbeit mit dem Archivar Florian Gauss und mit dem VfB generell?
Also ich muss echt sagen, dass ich da keinerlei negative Erfahrungen gemacht habe. Im Gegenteil, ich bin mit meinen Fragen und Anliegen eigentlich immer auf offene Ohren gestoßen. Der VfB hat mich ja auch bei der Veröffentlichung unterstützt. Was ich sehen wollte, das konnte ich sehen. Ich habe mich frei im Vereinsarchiv bewegen können und sozusagen mit eigenen Augen auch sehen können, dass das also nicht mehr da ist als das, was man mir auch gibt. Das einerseits bei der Recherche und dann eben ja im Zuge von der Veröffentlichung bin ich eigentlich genauso vorbehaltlos unterstützt worden. Also sei es jetzt durch die Begleitung von diesem ganzen Drucklegungsverlagsprozess und so weiter und als auch durch einen Druckkostenzuschuss, den der VfB geleistet hat, damit das Buch erscheinen konnte.
Okay.
Wolfgang Dietrich hat ja auch ein Vorwort geschrieben dann noch entsprechend. Also auch von der Seite volle Unterstützung.
Ja, also es ist mir bewusst, dass der Wolfgang Dietrich in der Fanszene oder in der aktiven Fanszene vielleicht nicht nur positiv gesehen wird, aber ich kann beim besten Willen nichts Negatives sagen. Der hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Buch erscheinen kann. Der hat mich unterstützt und ich fand es auch persönlich eine große Wertschätzung, dass er zur Präsentation gekommen ist und da persönlich vor Ort war als Vereinspräsident, als ich das Buch vorgestellt habe in Nordbronn. Also ich bin auch von der Seite, habe ich absolut Unterstützung erfahren.
Das ist ja schön zu hören. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen ins Buch reingehen, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie es denn so entstanden ist und die Herangehensweise war. Vielleicht kannst du uns, Gregor, einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Du fängst ja auch mit der Gründung quasi an und gehst so die ersten Schritte seit 1893 im Kaiserreich, dann noch in die Weimarer Republik. Nimm uns doch mal mit in die Zeit.
Ja, also ich glaube, man muss sich tatsächlich eigentlich alles anders vorstellen, als es heute ist. Es ist kein Stadion da, keine große Arena mit farbigen Plastiksitzschalen, sondern wir sind da wirklich in einer Zeit, wo sich Ende des 19. Jahrhunderts einfach ein paar Schüler und vielleicht Studenten auf einer Freifläche, auf einem Wasen, auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem auf irgendeiner Brachfläche zum Fußball oder Rugby spielen verabreden. wo man spontan 4 Pfähle in die Erde stecken muss, damit man 2 Tore hat. Und dann wird gespielt. Und so eine richtige Liga oder ein Verband oder eine Organisation, so wie wir das jetzt kennen, wo völlig klar ist, wenn ich ein Spiel gewinne, gibt es so und so viele Punkte. Es gibt eine offizielle Tabelle, die niemand anfechten kann und so weiter. Also das sind Entwicklungen, die dann erst folgen. Also man hat sich im 19. Jahrhundert durchaus auch nochmal auf dem Platz nicht nur über die Auslegung der Regeln, sondern auch über die Regeln selber gestritten, ob er den Ball jetzt in die Hand nehmen darf oder nicht, zum Beispiel.
Genau, weil Fußball wurde ja eigentlich zu Beginn gar nicht gespielt. Das große Thema war Rugby.
Ja, absolut. Rugby ist erstmal auch das, was in Cannstatt gespielt wird. Wobei man sagen muss, dass sich Fußball und Rugby am Anfang einfach noch kaum voneinander unterscheiden lassen. Warum sich dann letzten Endes der Fußball durchsetzt, wird sich möglicherweise auch nicht ganz klar ergründen lassen. Aber ja, klar ist auf jeden Fall, dass diese junge Generation, die Schüler, die Studenten offensichtlich in diesem Sport, wo es einen Wettbewerb gibt, wo man sich mit den anderen misst, dass das eine große Attraktion auf die ausübt, auch gerade im Vergleich zum Turnen, was bis dahin eigentlich so die einzige sportliche Betätigung gebildet hat.
Jetzt habe ich ja in dem Buch diesen Begriff des Säbeles Club gelesen. Was hat es damit auf sich und wie, was hat es mit diesem Begriff auf sich und hat es auch eine politische Komponente?
Hat es möglicherweise schon. Der Säbeles Club, da sind wir schon wieder ungefähr so 2, 2,5 Jahrzehnte weiter. Also das geht vermutlich darauf zurück, dass viele von den VfB-Mitgliedern, die ja als Studierende, Schüler, Gymnasiasten, junge Berufsanfänger am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, dass da viele im Offiziersrang oder mit einem Offiziersrang aus dem Ersten Weltkrieg rausgegangen sind und darauf auf diese militärischen Ränge spielt es wohl so ein bisschen an. Was genau dahinter steckt, der Begriff ist einer, der dem VfB von der Presse zugeschrieben worden ist. Das lässt sich nicht so recht herausfinden. Also einen ganz klaren Grund, warum der VfB als Säbeles Club apostrophiert wird, den habe ich nicht gefunden.
Und für diejenigen, die das Schwäbische nicht, also das Säbel ist sozusagen so eine Verniedlichung von Säbel, gehe ich von aus, oder so eine.
Ja, genau. Daher muss es wohl kommen.
Ja, genau.
Wenn du uns ein bisschen mitnehmen könntest, bevor wir in Richtung NS-Zeit gehen, noch während der Weimarer Republik und vor allem dann Richtung Erster Weltkrieg, wie würdest du sagen, also gab es für dich oder aus deiner Sicht damals eine gegenseitige Identifizierung von Sport und Krieg? Oder ist das am Ende beim VfB oder in der Fußballzeit damals generell ein bisschen anders gewesen?
Also ich glaube, dass wir uns schon klar machen müssen, dass das Vokabular einfach ein anderes ist. Aber es lässt sich schon einfach feststellen, dass einerseits in der Weimarer Republik vor allem diese Gleichsetzung von sportlichem Kampf und Krieg durchaus, was so die sprachlichen Metaphern angeht, jetzt nichts Unnormales war, wenn man sich die Vereinshefte vom VfB ansieht. Und es kann auch noch konkreter sein. Also gerade, wenn man sich anguckt, was der Vereinsvorsitzende Karl Adolf Däubler in der Weimarer Republik so von sich gibt, dann ist es durchaus so, dass da so eine gegenseitige Identifizierung von Sport und Krieg stattfindet, bis hin dazu, dass er eben unter anderem mal erklärt, dass das Rugby-Spielen so hervorragend sei, weil man dadurch eben auch, oder er selber dadurch die Abhärtung erfahren hätte, die ihn dann im Krieg weitergeholfen habe.
Das ist es aber nicht, was der VfB exklusiv hatte, nehme ich an, sondern das war wahrscheinlich auch bei anderen Sportvereinen so in der Zeit, oder?
Also ich glaube, das war durchaus bei anderen Sportvereinen so. Ich würde jetzt so von der Lektüre der Vereinszeitschrift beim VfB ausgehend sagen, dass es möglicherweise schon nochmal ein anderer, vielleicht einen Tick militaristischerer Ton ist, der da herrscht. Mhm. Mit Sicherheit auch einfach beeinflusst durch die handelnden Personen an der Vereinsspitze. Aber es ist jetzt kein völliger Bruch zu der anderen Vereins- oder Sportpublizistik, die ich jetzt aus dem Zeitraum kenne.
Da gibt es ja noch das Thema, was ja damals auch großes Thema war, Amateursport und dieser Amateurgrundsatz des DFB. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hatte und welchen ideologischen Überbau das zu der Zeit auch hatte.
Puh, also das ist eine komplexe Angelegenheit und ja durchaus auch was, wo sich die sportgeschichtlichen Gelehrten weiterhin streiten. Mhm. Also im Kern geht es darum, dass der DFB in der Weimarer Republik von seinen Vereinen verlangt hat, dass sie Amateurvereine sind. Das heißt also ganz banal, dass sie die Spieler nicht dafür bezahlen, dass sie für sie spielen. Das heißt, ein in irgendeiner Weise frei verhandelbares Gehalt dafür, dass ich morgen für einen bestimmten Verein auf dem Platz stehe, das ist was in dieser Zeit zumindest offiziell überhaupt nicht denkbar ist. Das wird auch durchaus verfolgt und bestraft, wenn es dazu Widerhandlungen gibt. Aber es gibt sowas wie Spesen. Das heißt, es ist schon möglich, dass ein Verein seinen Spielern für Verdienstausfall, glaube ich, oder eben solche Dinge dann eine bestimmte Entschädigung zukommen lässt, aber eben überhaupt nicht vergleichbar mit Profibedingungen, zumal wie wir sie jetzt heute kennen. Was dahinter steckt oder wie das gerechtfertigt wird, ist im Wesentlichen, dass man eben den Sport als oder es als schädlich empfindet, wenn der Sport eben kommerzialisiert wird oder wenn Spieler das sozusagen um des Geldes Willes tun, weil es ja darum geht, das um des Sports Willen zu tun. Und was da auch eine Rolle spielt, sind eben so Körperbilder, Körperdiskurse, wo es darum geht, den eigenen Körper zu stärken und zu gesunden, und das sei der Zweck des Sports. Und im Hintergrund steht natürlich auch noch so diese Idee, dass man damit auch einen Dienst an der Gemeinschaft, am Volk vollbringt und dadurch zur Stärkung von einem vorgestellten Volkskörper beiträgt. Es geht bis hin zu sozusagen die durch den Verlust des Militärs oder großer Teile des Militärs durch den Versailler Vertrag ist der Sport unser Ersatz, um diesen Ausfall sozusagen zumindest teilweise zu kompensieren.
Also wurde das dann der Sport schon sehr idealisiert. Und wahrscheinlich war es dann auch im weiteren Verlauf dann relativ einfach, das ideologisch zu vereinnahmen, dann auf Basis dessen, nehme ich an.
Ja, also es gibt zu dem, was ich jetzt gerade skizziert habe, gibt es sozusagen zwei Meinungen. Die eine ist, ja, das ist so, das ist ideologisch motiviert, dass der DFB dieses Amateurprinzip aus so einer Überhöhung dieses Amateurideals und aus diesem Körperdiskurs heraus so scharf verteidigt. Die andere ist, das ist vorgeschoben, um sozusagen den Vereinen die Gemeinnützigkeit zu erhalten und eine Besteuerung zu verhindern, weil ansonsten, wenn man das kommerziell betreiben würde, müsste man eben Vergnügungssteuer an die Kommunen oder was auch immer bezahlen. Den Streit kann ich jetzt heute nicht entscheiden, weil ich habe vielleicht die Sendung nicht. Und es gibt, wie ich finde, für beide Sachen durchaus schlüssige Argumente. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass es so ist, dass dieses Reden über Nation, über Volkskörper, über Sport als Ersatz für das Militär prinzipiell ein Klima schafft, in dem es natürlich einfacher ist, für völkische Ideen irgendwo anzuschließen an diese Körperbilder.
Es ist ja quasi dann ein gutes Framing dann einfach, mehr oder weniger, wenn man das auch dann so bezeichnen könnte. Oder?
Ja, durchaus. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendwann zu Beginn der Weimarer Republik völkische versammelt haben und gesagt haben, jetzt fangen wir mal an, im Sport irgendwie Framing zu betreiben und denen unsere Ideen einzureden. Aber die Tatsache, dass eben diese Ideen da waren, viel Anklang gefunden haben, von vielen Sportfunktionären ventiliert worden sind, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass diese Meinung und diese Bilder sich einfach verfestigt haben im Sport, ja.
Ich gehe davon aus, dass das ähnlich war wie auch im Rest der Gesellschaft. Also die Machtübernahme der Nationalsozialisten ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hat ja irgendwo dann auch ihre Grundlage gehabt, schon in der Einstellung von gewissen Teilen der Bevölkerung, die schon in der Weimarer Republik herrschten. Und so wird es wahrscheinlich beim VfB auch gewesen sein, oder?
Ja, also ich traue mir jetzt nicht zu beziffern, wie genau die Mitgliedschaft des Vereins irgendwie politisch gelagert war oder, oder wie viele Nationalsozialisten, wie viele Bürgerliche, wie viele SPD-Wähler sich da versammelt haben. Das ändert sich ja mit Sicherheit auch im Laufe der Zeit, aber prinzipiell ist es auf jeden Fall so, dass diese Thematisierung von Amateurprinzip, diese Stellungnahmen, diese scharfen Stellungnahmen, ungeachtet der Tatsache, dass der VfB ja selber auch irgendwann ins Visier des DFB gerät, weil er Spieler vermutlich bezahlt, dass die einfach unwidersprochen bleiben. Also es gibt niemanden, der in den Vereinsnachrichten von den Jahrgängen, die vorliegen, sie sind ja nicht alle da, aber zu einem Teil, der meines Erachtens schon eine Aussage zulässt für die Weimarer Republik, da gibt es niemanden, der sagt, Freunde, das halte ich für Unsinn, dass wir hier für den Nationssport treiben, wir machen das doch einfach, weil es Spaß macht. Also diese Meinung findet sich einfach nicht.
Also gerade in der Weimarer Republik, wenn wir da auch mal vielleicht auf ein, zwei Personen kommen, die das ja dann in der Zeit schon auch geprägt haben. Der Egon Reichsgraf von Beroldingen und auch der Dr. Adolf Däubler, die waren schon auch ein Kind ihrer Zeit, in dem wie sie nach außen aufgetreten sind und was sie da auch im Sinn hatten für den VfB.
Ich glaube, dass die beiden sehr richtig ein Kind ihrer Zeit waren. Das betrifft sowohl den Karl Adolf Däubler, der im Ersten Weltkrieg und in einer Studentenverbindung seine politische Sozialisation erlebt hat, von der wir auch wissen, dass sie sehr nationalistisch eingestellt war zu der Zeit. Und auch für den Graf von Beroldingen gilt es, der im Ersten Weltkrieg zu einem ranghohen Militär aufgestiegen ist, der bei den Fliegern war, offensichtlich gut bekannt mit Hermann Göring war. Und das sind Leute, von denen wir auch ganz genau eben aus den Vereinsnachrichten zum Beispiel wissen, dass sie mit ihren politischen Vorstellungen, mit ihrer Einschätzung zur Lage der Weimarer Republik und zu ihrer skeptischen bis feindlichen Einstellung gegenüber dieser Republik eigentlich im Verein auch nicht hinter dem Berg gehalten haben.
Ich glaube, dass vor allem bei Egon Reifsgrafsson-Berolding die Vergangenheit, die er dann streckenweise auch in Frankfurt hatte, nicht außer Acht zu lassen ist. Als er 33 ja die Vorstandsmitarbeiter selber bestimmen konnte, wie du in dem Buch schreibst, hat dann auch fortan der Schatzmeister Hugo Reiß gefehlt, der jüdischen Glaubens war.
Ja, also ich bin einfach kein Experte für Eintracht Frankfurt. Und deswegen traue ich mir da nicht so recht zu, ein Urteil zu fällen. Zumal wir auch wissen, dass Eintracht Frankfurt die Fußballabteilung, glaube ich, mit ihren jüdischen Mitgliedern durchaus auch anders umgegangen ist. Mhm. Das ist richtig, der Egon von Beroldingen ist in den 20er Jahren, glaube ich, als Leiter des Flughafens dann nach Frankfurt gegangen. Er war ja Flieger. Und wenn wir schauen, was er so von sich gibt, auch er äußert sich dann, glaube ich, mal zum 35-jährigen Jubiläum des VfB, schreibt eine Widmung für die Festschrift zum 40-jährigen Jubiläum 1933. Das sind Äußerungen, die schon relativ deutlich in eine bestimmte Richtung weisen. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man eben noch mehr über ihn in Erfahrung bringen konnte, weil eigentlich, bricht das so quellenmäßig bisschen ab, wo man dann eben, wo er nach Frankfurt geht und eben nimmer in den Vereinsnachrichten ständig präsent ist.
Aber war er tatsächlich der Grund, warum dann bis in die 60er Jahre tatsächlich beide Vereine Kränze an sein Grab gelegt haben und in den Folgejahren sogar einen Gedächtnispokal gespielt haben?
Ja, also das ist schon... das ist schon gepflegt worden, sozusagen, dieses gemeinsame Erbe. Und man hat aus den Texten, die ich jetzt kenne, die weniger nach dem Zweiten Weltkrieg, aber davor, man hat ihm immer sehr viel Respekt entgegengebracht. Und er wird immer so als unser Graf apostrophiert. Und das war offensichtlich bei beiden Vereinen so und wird so ein bisschen als der prägende Vorsitzende dieser Zeit eben verehrt. Das mag damit zusammenhängen, das kann ich aber eben auch nicht so hundertprozentig belegen, dass er auch eine Rolle gespielt hat bei der Vergabe von dem Vereinsgelände, wo der VfB sein erstes Stadion dann oder sein erstes Stadion auf dem Wasen errichtet. Also das vorher wohl dem Militär gehört hat oder vom Militär genutzt wurde und wo der VfB dann seinen Sportplatz errichten darf.
Zeigt dann aber auch wieder, dass eine Reflexion halt erst einsetzen musste, nach dem Krieg dann insbesondere.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt ist nicht untypisch, dass man sozusagen, der Graf von Beroldingen ist ja 33 verstorben. Das heißt, Seine Lebenszeit unter der NS-Diktatur ist sehr, sehr kurz. Das heißt, dass er jetzt wahrscheinlich einfach weniger mit dem NS-Regime identifiziert worden ist, rückblickend. Es waren mit Sicherheit noch Leute da, die ihn persönlich gekannt haben zu der Zeit und ihm wie auch immer mit Respekt irgendwie ihm gedacht haben und seinen Leistungen für den Verein. Und ist, also vor allem so in den 50er, 60er Jahren kann ich mir auch vorstellen, dass es da einfach halt kein Bewusstsein dafür gibt und dass man da möglicherweise jemanden, der eine problematische Geschichte hat, ehrt. Und es fehlt natürlich auch völlig so eine kritische Berichterstattung. Also da gibt es keine Öffentlichkeit, die einfordert, dass ein Verein sich jetzt mal kritisch mit seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus oder eben noch dazu in der Weimarer Republik auseinanderzusetzen hat, sondern da wird eben über Fußball Bericht erstattet und über weiter nichts.
Was natürlich auch noch in die Zeit der Weimarer Republik fällt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dieses VfB-Lied. Wir hatten ja auch schon eben über das Thema Amateurstatus und sozusagen der Zweck des Sports gesprochen. Und in diesem VfB-Lied heißt es ja, dass es also Deutschland neu und stark erstehe. Dafür spielt der VfB, ist dieses VfB-Lied auch so ein bisschen Ausdruck dieser Geisteshaltung, die wir gerade schon diskutiert hatten, auch mit dem Thema Amateurstatus und sozusagen der Verbindung zum Nationalen auch?
Ja, also das auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass dieses Lied, wenn man denn wieder da die Vereinsnachrichten zum Maßstab nehmen kann, durchaus auch gerne und laut gesungen wird. Also das ist, glaube ich, schon ein Ausweis, wenn die Vereinshymne halt diesen Bezug und diese Äußerung enthält, dann kann man das, denke ich, schon so sehen, ja.
Wie war denn so das tägliche Leben im VfB? Weil es war ja nicht nur immer alles große Politik und so weiter, sondern du beschreibst ja auch in deiner Arbeit zum Beispiel Ausflüge nach Frankreich, wo man dann im Nachgang auch relativ, ich nenne es mal interessante Reflexionen darüber lesen kann, dass natürlich das Gesellschaftliche immer eine Rolle gespielt hat zu gewissen Feierlichkeiten, Bällen und so weiter und so fort. War der VfB da sehr gut integriert schon zu der Zeit?
Ja, also ich denke, man muss sich das Vereinsleben eben auch da muss man sich vergegenwärtigen, dass wir halt über einen Verein reden, der ja zu der Zeit irgendwo zwischen vermutlich 500 und 1500 Mitglieder hat. Also es sind andere Arten von Veranstaltungen oder Ausflügen, Fahrten möglich und an der Tagesordnung, als man das eben heute bei so einem großen Sportverein, wie es die heutigen Bundesligisten sind, durchführen könnte. Das heißt, es gibt Ausflüge, wo bestimmte Jugendmannschaften gemeinsam oder als einzelne Mannschaft in andere Städte oder auf die Dörfer fahren und dort gegen die einheimischen Vereine spielen, dann dort vielleicht sogar übernachten dürfen und am nächsten Tag mit dem Zug wieder heimfahren. Die erste Mannschaft unternimmt Reisen, es gibt Vereinsausflüge, wenn man mal der ersten Mannschaft mit dem Schnellzug hinterherfährt, dann ist das ein großes Ereignis. Es gibt Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort. Also sozusagen es ist schon ein deutlicher Unterschied zum heutigen, in Anführungszeichen, Vereinsleben bei einem Bundesligisten oder beim VfB vermutlich.
Du hast es ja gerade dann auch kurz mit dem Jugendbereich angesprochen und widmest diesem Aspekt auch einen relevanten Teil in deinem Buch. Wie würdest du denn quasi dann das Jugendleben und die Ausbildung unter anderem unter den Jugendleitern noch beschreiben?
Einerseits kann man, glaube ich, schon rauslesen, dass der Verein der Jugendarbeit auch im sportlichen Sinne einen großen Stellenwert zuschreibt und sehr stolz darauf ist, dass er eine Menge Jugendmannschaften unterhält. Es gibt auch irgendwo in der Literatur den Hinweis, dass die Jugendleiter des VfB sozusagen das System von ABCD-Jugend erdacht hätten. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht, aber es ist wohl schon so, dass man zu der Zeit eine sehr verhältnismäßig systematische und auch erfolgreiche Jugendarbeit betreibt. Mhm. Das andere ist, dass so aus den Quellen, die ich geprüft habe, durchaus spricht, dass diejenigen, die für die Jugendarbeit verantwortlich sind, damit aber auch noch andere Ziele verbunden haben. Also gerade wenn man eben zum Beispiel an den Gustav Bluthart denkt, der später dann zum GAU Württemberg, also zum Verband geht und dort eine Position in der GAU-Jugendleitung übernimmt, dass das Leute sind, die da durchaus auch einen erzieherischen und irgendwie ideologisch motivierten Auftrag verbunden sehen. Mhm. Ja, also Gustav Bluthart ist mit Sicherheit eines so im negativen Sinne schillernderen Figuren in diesem Panorama, das der VfB da Ende der Weimarer Republik bietet, weil er ist ganz gut greifbar, weil er sich öfters in den Vereinsnachrichten eben äußert und da längere Beiträge schreibt. Er ist offensichtlich ein sehr engagierter Jugendleiter gewesen, aber er hatte eben sehr, sehr tief so ein erzieherisches Sendungsbewusstsein verinnerlicht, und er war auch seit den frühen 30ern, glaube ich, NSDAP-Mitglied. Mhm. Und aus dem, was er da schreibt, kann man schon entnehmen, dass es ihm zwar auch um sportlichen Erfolg vermutlich in irgendeiner Weise gegangen ist, dass er aber ja sich mehr oder weniger geweigert hat, überhaupt über sportliche Erfolge Bericht zu erstatten. Also in seinen Berichten über seine Arbeit oder seine Arbeit mit den Jugendlichen findet man eigentlich kaum mal ein Spielergebnis oder einen Bericht über sportlichen Fortschritt oder was auch immer, sondern es geht eigentlich mehr um Erziehung, um Strenge, um Disziplin. Einmal schreibt er, glaube ich, sogar, dass man quasi am besten auch mal Gewalt anwenden sollte, wenn die Jugendlichen nicht so spuren, wie man das als Trainer gerne möchte. Und radikalisiert sich dann eigentlich weiter bis hin zu der Festschrift von 1933, wo er vermutlich den Text über die Jugend verfasst hat, der also voll und ganz sich dem NS-Regime andient und die einerseits die zeitgenössisch gebrauchten Floskeln da bedient, aber andererseits eben auch zu verstehen gibt, dass da jemand schreibt, der diese Ideen auch ganz, ganz vorbehaltlos vertritt und einfach. So kann man das sagen. Ich habe es jetzt, nicht da, oder ich müsste mal blättern, aber das sind wirklich zum Teil sehr, sehr eindrückliche Passagen.
Welche Rolle würdest du sagen, hat damals dann noch das Gefallenendenkmal gespielt, das dann für die toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde, also speziell für die Jugendlichen?
Also es ist einerseits, glaube ich, muss man dazu sagen, dass die Errichtung von einem gefallenen Denkmal jetzt kein VfB-Spezifikum ist, ja. Sondern dass viele Vereine und auch viele Sportvereine ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitgliedern ein solches Denkmal errichtet haben. Also ich habe im Hauptstaatsarchiv die Einladung von den Kickers an das entsprechende Ministerium gefunden zur Einweihung des gefallenen Denkmals, und von vielen anderen süddeutschen Fußballvereinen ist das auch bekannt. Da gibt es Fotos, die sehen auch zum Teil ähnlich aus, die werden ähnlich genutzt und so weiter. Was jetzt beim VfB der Fall war, ist, dass dieses Denkmal relativ häufig einfach in scheinbar sportliche Anlässe einbezogen worden ist. Also sowohl sind zum Beispiel ja, Mannschaftsfotos an diesem Denkmal aufgenommen worden, als auch, wenn es gab ein oder mehrere Male so einen Werbeumzug durch Cannstatt, wo auch die VfB-Jugend mitgelaufen ist, um eben für ihren Sport zu werben oder neue Mitglieder für den Verein zu werben. Und auch der endet dann am Denkmal. Und aus diesem Werbelauf, der eigentlich dazu da ist, sozusagen andere für den Sport zu begeistern, wird dann noch eine Gedenkveranstaltung und es gibt dann auch so Verbindungsmomente, wo man versucht, dieses Denkmal zu nutzen, um die Jugendlichen auf so eine Art Opferbereitschaft einzuschwören. Also bis hin zu der Tatsache, dass die Jugendabteilung dann ein Treuegelöbnis an dem Denkmal ablegt.
Also könnte man zusammenfassend schon sagen, dass der VfB jetzt nicht unbedingt sich in der Politik gesehen hat oder sich großartig politisch geäußert hat, es aber schon den relativ weit verbreitenden Strömungen der damaligen Zeit folgend schon zunehmend Einsprengsel gab, die eben in Richtung einer ideologischen Aufladung, einer völkischen Interpretation der Tätigkeiten ging.
Ja, also es ist erstmal so, dass man sagt, keine Politik, keine Parteipolitik, das weist man weit von sich. Man möchte keine Zersplitterung oder kein irgendwie Partikularismus, sondern es geht immer darum, dass der Verein eine Gemeinschaft ist, dass das irgendwie was organisch Gewachsenes sein soll und dass man so eine Zersplitterung fernhält. Und das wird zumindest in den Sachen, die der Verein veröffentlicht, also zum Beispiel in den Vereinsnachrichten, auch als Ziel für die Republik oder für das Volk dargestellt. Und da geht es dann um Gemeinschaft, um Vaterland, um solche Sachen. Mit völkisch wäre ich ein bisschen schwierig, weil es jetzt nicht so ist, dass man quasi die ganze Zeit nur mit biologistischen Metaphern bombardiert wird. Und aber es weist schon in so eine Richtung, wo man eben dem, ja, vor allem ein starkes Kollektiv in Verein und allgemein in der Gesellschaft haben möchte. Und dass das in irgendeiner Weise anschlussfähig ist, das ist klar.
Gut, dann denke ich, dann können wir jetzt schon mal zum Thema oder in die Zeit des Nationalsozialismus selber reingehen.
Genau, würde ich auch vorschlagen, weil so wie ich es zumindest interpretiert habe aus dem Buch heraus, waren es eben diese Tendenzen, die wir jetzt ja gerade ausführlich besprochen haben. Jetzt mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus beziehungsweise eben auch der staatlichen Übernahme und Kontrolle sickert das Ganze ja auch zum Beispiel organisatorisch ganz konkret auch in den Verein rein.
Ja, also ich würde jetzt nicht mal von einsickern oder so sprechen, sondern klar ändern sich die Rahmenbedingungen, aber ja, also der Verein macht eigentlich von selber und aktiv gerne mit. Also da gibt es nicht viel einzusickern, sondern man kommt also den Anforderungen, die das Regime da stellt, denen kommt man gerne nach oder kommt denen sogar sehr, sehr weit entgegen. Also ein gutes Beispiel ist wirklich diese Festschrift von 1933, wo ja so viel NS-Ideologie transportiert wird, das hat dem Verein vermutlich niemand vorgeschrieben, das hat er halt einfach gemacht. Mhm.
Wir hatten ja vorhin die Studie von Fußball unterm Hakenkreuz angesprochen und dieser Begriff von den nationalsozialistischen Vorzeigevereinen, da wurden ja, glaube ich, neben dem VfB, glaube ich, Werder Bremen, Schalke und 1860 München genannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gleichgeschaltet wurden, denke ich, alle Vereine dann relativ schnell. Die Frage, die sich natürlich immer so ein bisschen stellt, war der VfB wirklich dieser, in Anführungsstrichen, Vorzeigeverein und war er in seinem Gehorsam gegenüber dem neuen Regime vorauseilender als andere Vereine zu der Zeit?
Ja, es ist, ich schicke jetzt mal vorneweg, der Nils Habemann, der den Begriff 2005 in Fußball unter dem Hakenkreuz geprägt hat, der ist sicherlich ein absoluter Fachmann, aber ich bin kein Freund von diesen spektakulären, eindeutigen Etikettierungen, zumal wenn das halt auf so einer relativ schmalen Quellenbasis erfolgt. Also du hast die Vereine ja genannt, jetzt sind es vier bekannte große Bundesligisten, denen diese Bezeichnung zuteil geworden ist. Was ist denn dann mit allen anderen Sportvereinen? Sind die auch geprüft worden? Und was ist mit Vereinen wie den Polizei- oder später Luftwaffensportvereinen? Was ist mit Vereinen, die den Nationalsozialismus schon im Namen tragen, wie so SS-Sportgemeinschaften oder irgendwo im Sudetenland gab es einen Verein, der hieß Nationalsozialistische Turngemeinde, glaube ich. Mhm. Und ja, bevor man sozusagen so eine Bundesliga-Tabelle der NS-Belastungen erstellt, müsste ja erstmal zu jedem Verein eine irgendwie eine differenzierte Studie vorliegen, finde ich. Zu Schalke, also einem weiteren sogenannten Vorzeigeverein, gibt es ein hervorragend differenziertes Buch. Und wenn man sich den Beitrag von Nils Habemann zu der 120-Jahre-Chronik anschaut, da fällt der Begriff Vorzeigeverein ja, glaube ich, auch nicht. Und ich finde, dass sozusagen, um zu verstehen, was da passiert ist oder um das einzuordnen, ist es wenig hilfreich, mit solchen plakativen Etiketten zu hantieren. Diese Bezeichnung ist geprägt worden, vor allem im Hinblick auf das Erlangen des VfBs eines neuen Sportgeländes Mitte der 30er. Mhm. stützt sich sozusagen vor allem auf die Äußerungen, die der VfB da in seinen Schreiben an die Stadt tätigt und in der er darlegt, was er für ein besonders national eingestellter und besonders nationalsozialistischer Verein ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen die einzige Quelle sein sollte, aufgrund der man den VfB beurteilt. Also ich finde, das sollte man schon differenzierter und auf einer größeren Quellenbasis tun.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sind wir aber damit quasi schon auch so ein bisschen bei einem der bekanntesten, wenn man so sagen will, vielleicht auch am meist beleuchteten Themen angekommen, die Platzfrage. Also wir sprechen ja darüber, dass der VfB für eine NSDAP-Kundgebung am 30. Juli 32 den Platz zur Verfügung gestellt hat. Und du hast es gerade schon erwähnt, Gregor, danach an der einen oder anderen Stelle dann auch immer wieder darauf abgehoben hat, dass man das eben getan hat, und um dann schon eine frühe Verbundenheit zumindest mal zu äußern. Wie ist denn dieses ganze Themengebiet Platzfrage so einzuordnen aus deiner Sicht?
Ja, du hast es ja gesagt, also es ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, die den VfB in der NS-Zeit betrifft. Der VfB stellt im Sommer 32 sein Stadion für eine Kundgebung der NSDAP zur Verfügung. Daraufhin kündigt die Stadt den Mietvertrag, weil der Stadt das Vereinsgelände gehört. 1933 dann die NS-Machtübernahme und 1937 errichtet die Stadt dem Verein dann ein neues Stadion. Und dazwischen hat man dann sozusagen eine direkte Linie gezogen. Kundgebung 32 ist gleich Bevorzugung aus politischen Gründen 1937, aber dazu gibt es eine ganze Reihe Quellen, die Studie unter die Lupe nimmt und die schon dazu geeignet sind, finde ich, dieses Bild zu differenzieren.
In welcher Art differenzieren?
Also einerseits, was sozusagen die Kundgebung 1932 und das Nachspiel angeht, aber auch was die Errichtung des neuen Stadions und den Kontakt zwischen VfB und Stadt nach der Errichtung angeht. Also wo wir uns befinden, ist der Cannstatter Wasen und der VfB hat dort eine Anlage errichtet auf einem Gelände, das der Stadt gehört und der VfB war der Mieter. Der VfB hat dort dieses kleine Stadion bis auf so eine, ja, wahrscheinlich auf eine Größe von knapp 20.000 Zuschauerplätzen ausgebaut. Man sieht aber gleichzeitig immer, dass die Verantwortlichen so eine stete Furcht vor städtischen Plänen haben, nämlich wahlweise, dass der Platz der Neckarkanalisation zum Opfer fällt oder dass eine Radrennbahn da gebaut werden könnte von der Stadt oder einfach die Festwiese ausgeweitet werden könnte. Also es gibt schon über die 1920er Jahre hinweg immer mal wieder Befürchtungen, dass einem also dieser Platz entzogen werden könnte. Im Juli 1932 stellt der VfB dieses kleine Stadion der NSDAP für eine Wahlkampfkundgebung zur Verfügung gegen das ausdrückliche Verbot der Stadt. Und die Stadt spricht daraufhin dem VfB ihr Missfallen aus, verhängt eine Strafzahlung gegen die Partei und wenig später kündigt sie dem VfB dieses Stadion zum 1. April 1934. Aber diese Kündigung ist möglicherweise durchaus ohnehin vorgesehen gewesen. Also wenn man sich die Berichterstattung von der damaligen bürgerlich-liberalen Presse anschaut, vom Stuttgarter Neuen Tagblatt, das schreibt über eine Ausschusssitzung vom Stadtrat, wo es um diese Kundgebung und den Mietvertrag mit dem VfB geht. Und aus dieser Berichterstattung geht hervor, dass zwar die KPD den VfB sofort rausschmeißen will, als Reaktion auf diese NS-Veranstaltung, aber es ansonsten offensichtlich völlig konsensual zugeht und es überhaupt keine Überraschung ist, dass der VfB da eben 1934 dieses Gelände räumen muss, weil man das, so steht da drin, in die allgemeinen Vasenanlagen einbeziehen möchte. Also das scheint überhaupt keine spektakuläre Wendung zu sein. Deswegen sind da schon, glaube ich, ein paar Zweifel angebracht, dass der VfB wegen dieser Kundgebung sein Gelände verliert. Was die Tatsache, dass der VfB sein Gelände der NSDAP für die Kundgebung zur Verfügung stellt, natürlich in keiner Weise rechtfertigt.
Interessanterweise hat ja der VfB rund um die Thematik der Platzfrage ja auch gut ein Viertel seiner Mitglieder verloren. Kann man das in dem direkten Zusammenhang sehen oder würdest du sagen, dass vielleicht noch andere Gründe, andere mutmaßliche Gründe mit reingespielt haben?
Also es ist natürlich erstmal auffällig, dass es offensichtlich genau zu diesem Zeitpunkt zu einem Mitgliederschwund kommt. Und dann auch noch dieser Größenordnung und in diesem kurzen Zeitraum. Leider fehlen die Vereinsnachrichten just aus dieser Zeit, die vielleicht dazu beitragen könnten, da genaueres herauszufinden. Aber es ist auf jeden Fall auffällig und man weiß auch, dass es seitens der NS-Presse, des NS-Kuriers, also der Stuttgarter Nationalsozialistischen Tageszeitung, dass gegen den Kurt Müller, der zweiter Vorsitzende des VfB war, gehetzt worden ist. Und das hat sich so dargestellt, dass der Kurt Müller als Schwiegersohn des SPD-Stadtrates Frei, der auch bei dieser gerade angesprochenen Sitzung anwesend war, geoutet worden ist, kann man sagen. Und diese Verwandtschaftsbeziehung hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Und das hat der NS-Kurier dann eben zum Anlass oder zum Vorwand genommen, gegen den Kurt Müller zu hetzen, und hat behauptet, der Kurt Müller hätte ja sich 32 nicht gegen diese Kundgebung da ausgesprochen, und jetzt würde er zusammen mit seinem Schwiegervater eben dem eigenen Verein schaden, weil er eine Strafe und so weiter und so fort. Mm. Und in diesem Artikel wird schon deutlich, dass es offensichtlich verschiedene politische Richtungen im VfB gibt, und der NS-Kurier fordert auch explizit dazu auf, dass die VfB-Mitglieder eben quasi ihre Vereinsführung oder insbesondere den Kurt Müller eben abwählen oder rausschmeißen sollten.
Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf das Vereinsleben während der Zeit des Nationalsozialismus eingehen. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über die Zeit in der Weimarer Republik gesprochen, und was natürlich auch interessiert, ist der Umgang mit jüdischen Mitgliedern. Was wissen wir über den Umgang des VfB mit seinen jüdischen Mitgliedern, die es ja wahrscheinlich wie bei allen anderen Vereinen auch gegeben haben wird?
Ja, also es ist auf jeden Fall erstmal sehr schmerzlich, dass mit dem Vereinsarzt Dr. Richard Ney genau ein Mitglied jüdischen Glaubens bis jetzt namentlich bekannt ist. Es gibt so den einen oder anderen Hinweis, dass es noch mehr gegeben hat, und es wäre auch für einen bürgerlichen Sportverein in Weimar überhaupt keine Überraschung, wenn das so wäre, aber das muss sich erst noch zeigen. Hm. Und wie geht der VfB mit diesen Mitgliedern um? Er beschließt, ohne dass es dazu einen großen Zwang oder eine Sanktionsdrohung, wenn man das nicht getan hätte, gegeben hat, beschließt er einen ARIA-Paragraphen und schließt also 1934 seine jüdischen Mitglieder per Satzung aus dem Verein aus. Und unter ihnen eben auch der Richard Ney, der später, ja, buchstäblich in letzter Minute in den 1940er Jahren in die USA fliehen kann.
Gibt es dann auch Erkenntnisse über irgendeine Art von Widerstand innerhalb des Vereins, Widerstandskämpfer, die Mitglied beim VfB waren? Weil da hat man, glaube ich, auch bisher noch nichts drüber gehört.
Also Widerstand ist ein großes Wort. Ich kann jetzt keinen präsentieren, dem ich dieses Prädikat verleihen würde oder der jetzt durch eine bekannte, besonders mutigen Widerspruch oder Ähnliches jetzt irgendwie noch dazu im Zusammenhang mit dem VfB aufgefallen wäre, aber es gibt eben schon so zwei, drei Einzelpersonen, die im Zuge der Recherchen irgendwie wo auffällig geworden ist, dass sie zumindest allem Anschein nach dem Nationalsozialismus innerlich ferngestanden sind oder damit nicht so viel anfangen konnten. In einem Fall auch, dass sie zumindest dass sie ihr Amt verloren haben. Das ist einmal eben der angesprochene Kurt Müller, der laut NS-Kurier, was natürlich eine sehr, sehr wenig glaubhafte Quelle ist, angeblich bei der SPD gewesen sein soll, der nach 1932 dann auch kein Vereinsamt mehr bekleidet und der, soweit ich das jetzt präsent habe, auch nach 45 nicht mehr zum VfB zurückkehrt, zumindest nicht als Funktionär, sondern sich als Verbands- oder Schiedsrichterfunktionär einen Namen macht. Das ist der Torhüter der der Vizemeistermannschaft von 1935, der Oskar Kapp, von dem private Briefe, die mir seine Nachkommen freundlicherweise zugänglich gemacht haben, die da Hinweise geben, dass er möglicherweise Mitglied beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war, also einem sozialdemokratisch dominierten republikanischen Verband, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eben die Weimarer Republik gegen ihre Feinde von sowohl von rechts als auch durch die Kommunisten zu verteidigen und der laut dieser Dokumente auch aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie stammt und der angeblich, das lässt sich weder beweisen noch das Gegenteil nachweisen, sich freiwillig zum Militär gemeldet hat, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen und der eben illegal Flugschriften für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold verteilt haben soll. Und das ist drittens der Josef André, also ein ehemaliger Abgeordneter aus Württemberg für das Zentrum, der ab der Machtübernahme der NSDAP dazu gedrängt worden ist, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und der, glaube ich, ab 1944 auch im KZ gesessen hat, aber eben diese Zeit überlebt hat und sich nach 45 am Aufbau der CDU beteiligt hat.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen drin, mal ein paar Personen zu beleuchten. Du widmest dem auch in deiner Arbeit nochmal einen größeren Teil. Wen würdest denn du jetzt über die Zeit betrachtet und insbesondere diese Zeit da besonders nochmal herausheben wollen? Also Fritz Walter ist sicherlich eine Person, über die man nochmal sprechen muss, die ja lange den VfB dann geprägt hat und du schreibst es auch, an denen man sich eigentlich ausschließlich positiv erinnert, der aber natürlich zumindest auch Berührungen in die Zeit herein hat entsprechend.
Genau, also es gibt eine ganze Reihe biografischen Skizzen zumindest, die ich gegen Ende des Buches noch angebracht habe. Wenn ich das so aus heutiger Perspektive nochmal betrachte, dann hätte man das mit Sicherheit auch nochmal systematischer machen können. Also gerade was die Spieler der ersten Mannschaft angeht, die ja schon auch zu einem großen Teil dazu beigetragen haben, wie der VfB halt in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Da fehlen einfach noch ganz viele Daten und ganz viele Recherchen, aber irgendwo sind dann so einer Masterarbeit natürlich auch natürliche Grenzen gesetzt, was so die Ressourcen angeht.
Klar. Ich sehe da ein Nachfolgeprojekt.
Ja. soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber wie gesagt, so, also zumindest der Richard May ist ja jetzt nicht ganz zufällig derjenige, der da als erstes angeführt wird bei den Biografien. Und der VfB bemüht sich ja, irgendwie Infos zusammenzutragen, die eben Aufschluss über weitere jüdische Mitglieder aus der Zeit geben. Aber klar, also mehr zusammenzutragen war natürlich über diejenigen, die sich beteiligt haben daran, den Verein dem Regime anzudienen und ihn eben unter dem NS-Regime geführt haben. Ja.
Vielleicht können wir auch noch ein paar Worte über den zu dieser Zeit damaligen Vorsitzenden verlieren, Hans Kiener, dessen Name jetzt auch mittlerweile ab und zu schon gefallen ist. Er spielt ja eine recht tragende Rolle. Oder wie würdest du das beschreiben? Oder wie würdest du ihn generell charakterisieren?
Hans Kiener hat natürlich eine tragende Rolle gespielt als erster Vorsitzender. Er ist vermutlich Mitte der 1920er Jahre in den Verein eingetreten, hat sich dann wahrscheinlich zunächst als Hockey-Funktionär, also er hat Hockey gespielt, eingebracht und ist 1931 zum ersten Mal in den Vorstand gewählt worden als Stellvertreter und 1932 ist er dann zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Das heißt, es gibt also auch da eine Kontinuität, eine ganz offensichtliche personelle. Es ist nicht so, dass 1933 bei Machtübernahme irgendwie Personal in großem Maße ausgetauscht worden ist beim VfB an der Vereinsspitze, sondern Hans Kiener war seit 32 Vorsitzender und ist es auch geblieben, bis er im Krieg Mitte der 40er Jahre dann aus Stuttgart evakuiert worden ist. Er ist im März 1932, also vor der Kundgebung im Sommer 1932, auf den VfB-Platz in die NSDAP eingetreten. Und war damit eins von den Mitgliedern, die eine Mitgliedsnummer von unter einer Million noch bekommen haben. Zur Orientierung, im Januar 1933 hatte die Partei dann 800.000 Mitglieder. Wenn man sich so anschaut, wie seine Vereinskollegen über ihn reden, dann kann man schon kriegt man den Eindruck, dass sie das eben mit sehr viel Respekt tun und vor allem der Fritz Walter lobt ihn immer wieder auch für seine angenehme persönliche Art. Und Kiener ist eben derjenige, der natürlich als Vorsitzender also die öffentlichkeitswirksamen Anlässe wie das Finale 1935 oder die Einweihung des neuen Vereinsgeländes 37, der da im Vordergrund steht, der auch da mit Leuten wie dem NSDAP-Oberbürgermeister damit dem OB Strölin das Vereinsgelände eröffnet oder mit ihm da beim Finale zu sehen ist. Und insofern ja den Verein auf dieser Ebene einfach als Vorstand präsentiert und auch in seinen Reden den Duktus der Zeit und diese Verbindung von Sport und NS-Regime ausnahmslos zum Ausdruck bringt.
Dann hast du den Fritz Walter jetzt gerade erwähnt, wenn wir vielleicht mal noch kurz einen Blick auf ihn werfen. Wie hat sich denn da seine Vita dann mit dem VfB verknüpft und wie war denn dann der Fortgang auch nach dem Krieg?
Also man muss zum Fritz Walter sagen, ich konnte zu vielen VfB-Funktionären haben mir Spruchkammerakten, das heißt aus den Entnazifizierungsverfahren, insofern große Dienste geleistet, als man sehr leicht an biografische Informationen gekommen ist und eben auch relativ einfach Informationen zu deren ja, formaler politischer Belastung, sage ich mal, also zu NSDAP-Mitgliedschaften zum Beispiel, erlangt hat, auch wenn diese Akten natürlich immer dahingehend problematisch sind, dass diese Rechtfertigungsschreiben, Zeugnisse von Bekannten oder Ähnlichem natürlich immer dazu da sind, den Beschuldigten in einem besonders günstigen Licht dastehen zu lassen. Also die gilt es mit Vorsicht zu genießen, aber die sind eben durchaus aufschlussreich und das gibt es im Falle von Fritz Walter nicht. Und ich würde auch davon ausgehen, dass er möglicherweise eben gar kein Parteimitglied war. Das also mal vorneweg. Woraus man einiges rekonstruieren kann, sind seine Personalakten. Er war ja Lehrer und die geben eben darüber Aufschluss, dass er kurz am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat und dann mit Kriegsende eigentlich ein Studium aufgenommen hat in Tübingen. Und auch er schließt sich einer Studentenverbindung an. Er gibt dann auch später an, 1935, in seinem Personalbogen, der sich eben auch in diesem Akt findet, dass er Mitglied bei den sogenannten Sicherheitstruppen während des Spartakusaufstandes gewesen sei, also dass er möglicherweise bei einem Freikorps gekämpft hat. Nach dem Studium promoviert er noch und tritt dann Mitte der 20er in den Schuldienst ein. Und er hat wahrscheinlich beim VfB in der dritten Fußballmannschaft gespielt. Also so ist er sich da sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr viel eingebracht. Wird dann eben zum Stellvertreter von Hans Kiener ernannt, als der Vereinsführer ist. Und bleibt es auch und nimmt dann 1944, 1945 eben sogar das Amt des ersten Vereinsführers wahr, als der Hans Kiener aufgrund des Bombenkriegs evakuiert wird aus Stuttgart.
Mhm. Und war dann aber eben auch nach dem Krieg noch lange beim VfB tätig.
Genau, also er ist eigentlich der prägende Mann, was den Nachkriegs-VfB in den ersten Jahren, Jahrzehnten angeht. Und ganz zweifellos ist er auch eine der Schlüsselfiguren, die dafür sorgen, dass der VfB in sportlich erfolgreiche Gewässer sofort zurückkehrt und ja in den 50er Jahren Erfolge feiert, die er bis dahin noch nicht gefeiert hat und mit den Titeln eben auch bis heute ja eigentlich eine oder die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte darstellen. Deswegen ist es natürlich auch relativ schmerzlich, dass wir gar nicht so viel darüber wissen, was er eigentlich zwischen 33 und 45 gemacht hat. Was eben bekannt ist, ist, dass er gerne für die Vereinsnachrichten berichtet und geschrieben hat. Vermutlich stammt also sogar diese Denkschrift zur Platzfrage aus seiner Feder. Aber ja, also er wäre mit Sicherheit eine schillernde Persönlichkeit, die noch näher zu betrachten wäre, wenn es die Quellen hergeben.
Okay, ich glaube, wir, also würde ich von meiner Seite aus sagen, haben jetzt geschafft, mal ein Schlaglicht zu werfen auf das, was eben seit der Gründung bis dann in die Zeit des Nationalsozialismus so beim VfB passiert ist. Es kann aber auch nicht mehr als ein Schlaglicht sein, weil Ja, deine Arbeit ist sehr tiefgehend, sehr ausführlich. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, die selber zu lesen. Da steckt so viel drin, das werden wir heute einfach nicht abbilden können. Mich würde aber tatsächlich dann nochmal interessieren, jetzt so nach der Veröffentlichung, wie sind denn die Reaktionen auf deine Arbeit?
Also ich muss wirklich sagen, die sind eigentlich ausnehmend positiv. Ich habe, seitdem dieses Buch präsentiert worden ist, was für mich natürlich auch ein besonderer Anlass war, ich habe sowas ja noch nie mitgemacht, noch nie erlebt, und dann wird die eigene Abschlussarbeit als Buch vorgestellt. Aber sowohl was das Interesse der Presse aus der Region, was dieses Interesse angeht, als auch die Art, wie das aufgenommen worden ist, das war schon sehr, sehr, sehr erfreulich, fand ich. Habe viele, viele interessierte Nachfragen bekommen. Ich war im Januar zu einem Vortrag im Stadtarchiv in Stuttgart zu Gast, wo ich vor einem gut besetzten Saal sprechen durfte. Und auch da war es so, dass ich keinerlei negative Reaktionen erhalten habe, die jetzt auch irgendwie in die Richtung gegangen wären. Das interessiert doch heute keinen mehr. Das war doch gar nicht so schlimm, oder das stellt unseren Verein irgendwie schlecht dar, sondern echt genau andersrum. Also ganz viele interessierte Nachfragen, und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja.
Hast du denn im Vorfeld solche Reaktionen tatsächlich erwartet, dass es irgendwie ablehnend ist?
Ja, ich konnte es einfach nicht einschätzen. Ja. Dann hat man natürlich die Befürchtung, dass man ja schon ein heißes Eisen anpackt. Und es ist ja jetzt durchaus so, dass man vielleicht auch die eine oder andere Person, die bis jetzt halt ausnahmslos positiv erinnert worden ist, dass man zu der jetzt neue Fakten aufs Tableau bringt, die jetzt nicht unbedingt in einem positiveren Licht dastehen lassen. Und ich hatte zumindest die Befürchtung, dass das vielleicht ein Konfliktpotenzial bietet. Aber wie gesagt, das war ganz und gar nicht so.
Es hat ja der VfB im Anschluss auch dann an die Veröffentlichung ein Projekt bei sich auf der Seite aufgesetzt, weil, wie wir schon etabliert haben, ist die Faktenlage oder die Quellenlage teilweise sehr dünn. Und der VfB sucht sozusagen weiter nach Zeitzeugnissen. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal sozusagen eine neuere Auflage mit mehr Quellenmaterial sozusagen zu schreiben von deinem Buch?
Also wenn es wirklich, also einerseits muss man, vielleicht anders anzufangen, einerseits muss man sagen, man kann natürlich immer noch mehr suchen und mehr tun. Mhm. Ich war nicht im Bundesarchiv zum Beispiel in Berlin. Da könnte schon noch was zu holen sein. Es gibt zum Beispiel Stadtarchive in Wohnorten von ehemaligen VfB-Spielern oder Funktionären, wo ich nicht war. Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist, mal zu gucken, wo haben die gearbeitet? Gibt's vielleicht, haben die großen Industriebetriebe in Stuttgart Firmenarchive, wo sich vielleicht daraus ersehen lässt, wie sich der Verein finanziert oder wo die Spieler arbeiten, ob es da vielleicht irgendein Agreement gab. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was zu präzisieren wäre. Und wenn natürlich jetzt sich zeigen sollte, dass es Quellen gibt, die das Bild noch differenzieren können, oder vielleicht auch zu ganz, also sollte sie, dass sich herausstellt, dass ich Sachen einfach nicht richtig interpretiert habe, weil es neue Quellen gibt, die andere Ansätze bieten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich, sollte es mal eine zweite Auflage geben, dass ich das Buch dann dahingehend aktualisieren würde, klar.
Also siehst du dann quasi deine Arbeit im besten Fall nur als Startpunkt und könntest du dir dann vorstellen, in die Richtung weiter vielleicht auch mit Unterstützung von weiteren Quellen zu forschen?
Klar, also ich interessiere mich weiter für den Fußball im Nationalsozialismus und natürlich auch für den VfB. Ich stehe auch in Kontakt mit dem Verein, vor allem mit dem Florian Gauss. Und wenn es neue Quellen oder neue Möglichkeiten gibt, das irgendwie nachzuvollziehen, dann würde ich mir das auf alle Fälle anschauen, klar. Mhm.
Gibt es denn jetzt im Rahmen dieser Arbeit noch Folgeaktivitäten mit dem Verein, also in Form von einer Veranstaltung oder Ähnlichem, was denkbar ist oder was vielleicht sogar schon geplant ist?
Also ich war ja zum Vortrag schon in Stuttgart, ja. Der Verein hat als Reaktion auf die Ergebnisse eben jetzt ja kürzlich die Gedenkstelle zum Gedenken an die ausgeschlossenen oder ausgetretenen Mitglieder enthüllt. Ich habe jetzt keine konkreten weiteren Termine mit dem VfB, aber wie gesagt, ich bin in regelmäßigem Kontakt mit dem Florian Gauss und mit dem Verein und ja, stehe weiterhin in Kontakt und möglicherweise wird noch was folgen und wenn es eine Menge neuer, spannender Quellen gibt, dann wahrscheinlich auf jeden Fall, ja.
Du hast ja vorhin selbst gesagt, du hast damit in gewisser Weise schon auch ein heißes Eisen angefasst. Wir also da vor allem auch darauf abgehoben, dass man eben vielleicht auch Dinge aufgrund der Quellenlage jetzt anders darstellen muss, als sie vielleicht in der Vergangenheit gesehen wurden. Es ist aber ja auch gesamtgesellschaftlich gerade ein Thema, was viel diskutiert wird, wenn es in Richtung neu aufkommendem Populismus oder rechtsgerichteten Gesinnungen wenn man das sich mal vor Augen hält, würdest du für dich sehen, da für diesen Diskurs damit schon auch einen Beitrag geleistet zu haben?
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe, weil es einen Erstarken rechter Positionen oder rechter Parteien gibt, setze ich jetzt mit diesem Buch ein Signal, aber ich glaube, es ist schon so, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass einem vielleicht bewusst werden kann, welche Konsequenzen Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus haben können, in welche Bereiche die ausstrahlen und kann mir auch vorstellen, dass der Fußball vielleicht ein Hebel ist, mit einer Aufarbeitung von der NS-Geschichte einfach viele Leute zu erreichen. Ja.
Das auf jeden Fall. Ich habe gerade mal so einen Blick noch ein bisschen auf unsere Hörerfragen geworfen. Von denen sollten wir, glaube ich, jetzt im Verlauf des Gesprächs die allermeisten beantwortet haben. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns da kräftig mit Fragen versorgt habt. Eine Frage, die wir vielleicht schon ein bisschen angeschnitten hatten, die man aber noch mal kurz sich anschauen kann, kommt vom Ray Bucanero, @RayBucanero74. Der sagt, wie könnte man denn die Lehren aus der NS-Zeit und auch das, was du eben jetzt da erarbeitet hast, vielleicht nochmal in ein dauerhaftes Projekt in der Gegenwart, in die Gegenwart übertragen? Gab es da Überlegungen, irgendwas, oder ist es dann eher ein Thema, was tatsächlich dann im Verein auch gemacht werden muss, ohne dass du da noch weiter mit eingebunden bist?
Oder könntest du dir vorstellen, im Verein dann vielleicht sogar eine Rolle in diese Richtung mit einzunehmen?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel schon eine Schulklasse da war, die glaube ich, sich das Archiv angeguckt hat und sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas in die Richtung da ein guter Ansatzpunkt sein muss oder sein könnte. Wenn das gewünscht ist, wie gesagt, ich stehe ja immer noch in Kontakt mit dem VfB, bringe ich mich da gerne ein. Ja.
Zum Beispiel jetzt hier im Podcast, was ich natürlich schon super finde. ich glaube, wir haben ansonsten die Themen unserer Hörer und Hörerinnen tatsächlich alle besprochen. Bleibt mir die Frage, Lennart, Daniel, habt ihr noch Punkte, über die wir jetzt nicht gesprochen haben?
Man könnte vielleicht auf jeden Fall nochmal auf dieses Projekt vom VfB hinweisen. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, Aufarbeitungsprojekt VfB-Mitglieder 1932 bis 1945. Ich hatte es eben schon angesprochen, dass der VfB auch weiter nach Quellen sucht. Wenn ihr da irgendwie jemanden kennt in der Verwandtschaft, Opa, wie auch immer, da gibt es die E-Mail-Adresse archiv@vfbstuttgart.de. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch mehr Quellen zusammenkommen und wenn auch die VfB-Mitglieder sozusagen gemeinsam noch mithelfen können, sofern das möglich ist, da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Muss ich auch sagen, wir meckern ja sonst immer viel über das, was der VfB macht. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr wichtiges und cooles Projekt auch.
Absolut, würde ich auch sagen. Verlinke ich dann auch auf der Website, wo ich dann auch zu dieser Folge wieder ein bisschen was schreiben werde. Da werde ich dann auch mal ein Bild von der Haga-Chronik noch mit einbinden, damit jeder auch mal eine Vorstellung hat, was das tatsächlich für ein Wälzer ist.
Und wenn wir dann jetzt schon Richtung Schluss gehen, könntest du, Gregor, uns vielleicht noch erzählen, sollten die Hörerinnen und Hörer das Buch noch nicht gelesen haben und jetzt nach der Folge Lust haben, wo ist es denn erhältlich?
Also ich glaube, es ist beim VfB im Fanshop erhältlich auf jeden Fall. Und ansonsten dürfte man es auf jeden Fall im Buchhandel bekommen, einfach nötigenfalls zu bestellen. Es gibt eine ISBN-Nummer und kann man also ganz normal im Buchladen kaufen oder bestellen. Ansonsten ist wahrscheinlich der Hofmann Verlag, übrigens nicht verwandt oder verschwägert, in Schorndorf der richtige Ansprechpartner. Also die haben auch eine Homepage, die findet man auf jeden Fall.
Auch die Informationen werdet ihr dann im Text auf der Website nochmal finden. Ja, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch ein großes Danke an euch zu sagen. An dich, Gregor, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und uns deine Arbeit mal ein bisschen näher gebracht hast. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich.
Und natürlich auch dir, Lennart, zum einen, dass du endlich mal zu Gast warst, auch hier in der Nachspielzeit, und aber auch uns unterstützt hast durch deine Vorbereitung.
Ja, gerne und auch vielen Dank für die Einladung.
Nachdem der Gregor im Internet eher weniger zu finden ist, sag du doch, Lennart, noch mal kurz, wo findet man dich und auch eben rund um den Brustring?
Ja, gerne. Also mich findet man vor allem auf Twitter unter @l_sauerwald, ganz klassisch. Den Blog und Podcast rund um den Brustring findet man auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bei Twitter sind wir @rundudbrustring. Der ganze Name war leider zu lang für den Twitter-Handle. Aber einfach auf den gängigen Plattformen nach uns suchen und auch natürlich im Internet auf rundumdenbrustring.de, wo man dann unsere Podcast-Folgen hören kann und die Blogbeiträge lesen kann.
Was hoffentlich alle tun, wenn nicht, dann wird's Zeit.
Genau.
Ja, die Nachspielzeit findet man auch auf Twitter unter @podcastvfb. Ich selbst bin unter @brustring1893 auf Twitter. Daniel, dein Handle war nochmal?
Mein Handle ist dani_plf.
Also folgt uns allen kräftig, würde uns freuen. Genauso würde uns freuen, wenn ihr den Podcast auf den gängigen Portalen bewerten würdet, Sternchen vergeben. Noch lieber sind natürlich Textbewertungen. Das hilft uns tatsächlich, sichtbar zu werden und das auch noch für andere VfB oder Fußballfans interessanter zu machen, die vielleicht noch nicht wissen, was die Nachspielzeit ist. Also da gerne kräftig nochmal auch quasi für uns die Werbetrommel rühren. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch mich zu verabschieden und nochmal Danke an euch alle zu sagen, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Ja,
tschüss. So, erste Aufnahme und?
Spannende Gäste hatten wir dabei. Also Gregor, also sehr, sehr angenehme Stimme zum Zuhören. Und es ist ab und zu recht tricky, dann doch über so ein Thema dann auch in einem Podcast zu sprechen, fand ich.
Das stimmt, ja.
Wie sagst du's?
Ja, ja. Also ich meine, das Buch ist schon sehr komplex. Viele Daten, Namen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, da mal einen Überblick zu geben zumindest.
Ja, mehr als teasern und den Leuten ein bisschen zeigen, wenn die es halt nicht gelesen haben, können wir dann auch nicht machen. Und ich glaube, dass uns das dann eigentlich ganz gut gelungen ist.
Das glaube ich auch, ja.
Und
auch wenn wir natürlich, da müssen wir echt mal gucken, wie wir dann in Zukunft hinkommen, einiges an Zeit verbraucht haben dafür. Aber ich glaube, es war auch wichtig. Tatsächlich
ja,
die Zeit
ja.
Zu investieren.
Also, ich, wenn dann halt richtig, ne?
Ja, ja, klar.
Und eine Kurzform wird dem Ganzen dann irgendwie auch, glaube ich, nicht gerecht. Und ich glaube, er hat sich ja auch in der Runde dann doch sehr wohl gefühlt.
Ja.
Und es ist aber auch einfach ein super Typ von dem, was wir jetzt bisher dann einfach mitbekommen haben, dass er sich die Zeit nimmt, dass er mit uns darüber spricht. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass die Resonanz, die er dann erhalten hat, bisher so positiv
war. Ja, und ich finde es auch sehr glaubhaft, dass er wirklich selber darüber begeistert ist.
Ja.
Also, was auch immer er gedacht hat, wie die Reaktion ist, ich glaube, er ist begeistert, wie sie ist.
Und das ist auch gut so.
Und das auch vollkommen zu Recht, absolut, ja. Das stimmt.
Also würde ich sagen, lief das alles eigentlich ganz gut.
Ja.
Verbesserungsbedarf gibt es immer.
Manche aber von uns haben sehr laut geatmet, aber gut.
Ja, ja, es, habt ihr mindestens gewusst, dass ich noch am Leben bin.
Das stimmt.
Ne? Also das ist eine Frage der Perspektive. Wird sich dann auch in den nächsten Folgen ein bisschen legen.
Eben, es war die erste Folge, wir lernen dazu. Vielleicht schaffen wir es auch vorher nicht, 5-mal umzuwerfen, wie wir jetzt aufnehmen. Aber es muss ja immer Luft nach oben geben.
Ja.
Ja. Ich finde auch sehr gut, dass wir geplant haben, das Ganze jetzt in der Länderspielpause zu machen. Müssen wir schon nicht über das sportlichen Teil beim VfB sprechen.
Ja, das Timing ist perfekt gewesen.
So, dann könnte es ganz galant übergehen.
Einfach mal sich mit was anderem aus der VfB-Blase beschäftigen.
Absolut, genau.
Das ist, ja, doch, hat Spaß gemacht.
Das war gut, ja. Also, ich würde sagen, da machen wir da einen Strich dran und gut.
Dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
Genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss.